Ihr Lieben, willkommen zur Folge 23 von Unterwegs zu neuem Leben. Wir sind mit Jesus unterwegs gewesen durch seine Kindheit und Jugend und auch durch sein Wirken als Erwachsener, mit all seinen Predigten, Gleichnissen, Heilungen, seiner ganzen Lehre und all seinen Taten. Das alles wurde ja im Glaubensbekenntnis gar nicht erwähnt. Aber jetzt kommen wir wieder zum Glaubensbekenntnis zurück, denn was jetzt im Glaubensbekenntnis kommt, ist das Folgende: Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Darüber, wie Jesus gelitten hat und gestorben ist, wird in allen vier Evangelien am meisten berichtet, zumindest wenn man das mit dem sonstigen Leben von Jesus vergleicht. Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Von der Verhaftung von Jesus bis zu seiner Bestattung waren es nicht mal ganz 24 Stunden. Und von diesem einen knappen Tag erzählen die Evangelien sehr ausführlich, mit vielen Details. Von den 1 bis 2 Jahren, die Jesus öffentlich aufgetreten ist, erzählen sie immerhin auch noch eine ganze Menge, aber verglichen mit den 24 Stunden Passion im Grunde wenig. Und von den knapp 30 Jahren vor dem öffentlichen Wirken von Jesus berichten sie nahezu nichts. Aber die 24 Stunden Passion, also Leiden und Sterben von Jesus, ganz ausführlich. Das ist schon bemerkenswert. Und allein das zeigt, wie sehr gerade die Kreuzigung von Jesus in Erinnerung geblieben ist. Und wie sehr man vor allen Dingen darüber nachdachte. Warum dieser Weg? Warum ist der, der so vielen Leuten geholfen hat, so grausam hingerichtet worden? Aber der Reihe nach. Der Leidensweg von Jesus hat in allen Evangelien in etwa dieselbe Abfolge. Am Abend vor der Kreuzigung trifft sich Jesus mit seinen Jüngern zu einem Abschiedsessen. In der Regel wird es als Passamahl angesehen. Und im Rahmen dieses Essens gibt es das erste Mal das Abendmahl. Jesus teilt Brot und Wein unter seinen Jüngern aus und spricht dazu die Worte: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Bemerkenswert übrigens, im Johannesevangelium gibt es diese Abendmahlszene so nicht. Trotzdem sind Jesus und die Jünger auch dort zusammen. In der Nacht nach dem Abendessen gehen sie dann in den Garten Gethsemane, das ist ein kleines Grundstück außerhalb der Stadtmauern Jerusalems. Dort betet Jesus, für sich allein wahrscheinlich. Und dann wird Jesus verhaftet. Ein Trupp Bewaffneter kommt in den Garten. Und einer der Jünger, Judas nämlich, ist bei ihnen, um Jesus den Bewaffneten auszuliefern. Er zeigt den Bewaffneten, wen sie eigentlich verhaften müssen. Die kennen ihn ja gar nicht. Und das tun sie dann auch. In einigen Evangelien wird angedeutet, dass mindestens ein Jünger versucht, Gegenwehr zu leisten, aber das unterbindet Jesus. Er will diesen Weg also gehen. Der Trupp bringt Jesus zuerst zu den Hohenpriestern, wo er verhört wird. Man findet nicht so richtig was gegen ihn, aber seine Äußerung, er sei der Sohn des Hochgelobten, also Gottes Sohn, gibt am Ende den Ausschlag. Jesus hätte sich selber zu Gott gemacht, worauf die Todesstrafe damals stand. Und diese Todesstrafe sollen jetzt aber die Römer vollstrecken. Die Juden dürfen das nicht tun. Also wird Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht. Und der verhört Jesus natürlich nochmal. Ob Pontius Pilatus jetzt versteht, wer Jesus eigentlich ist, kann man mal dahingestellt sein lassen. Pilatus merkt vermutlich aber, dass die Lage nicht ganz so einfach ist. Jesus hinzurichten kann ein Fehler sein. Es nicht zu tun kann aber offenbar auch ein Fehler sein. Die Evangelien berichten alle vier, dass Pilatus etwas herumlaviert und sich nicht so einfach schnell zu einer Kreuzigung überreden lässt. Entscheidend ist für ihn wohl die Frage, wie gefährlich Jesus für die Herrschaft der Römer in Judäa eigentlich ist. Will Jesus wirklich Macht haben? Will er die Römer ablösen? Will er wirklich König sein? Was ist eigentlich ein Messias? Was soll der eigentlich tun? Worauf hoffen die Juden, wenn sie einen Messias erwarten? Und ist Jesus das, was man ihm nachsagt? Ist Jesus als Messias überhaupt ernst zu nehmen oder ist das ein völlig harmloser Mensch? Das alles weiß Pilatus nicht, das alles muss er bedenken. Dazu kommt die allgemein unruhige Lage in Judäa, die Pilatus auch mit in Rechnung stellen muss. Könnte es Unruhen geben, wenn er Jesus hinrichten lässt? Könnte es Unruhen geben, wenn er das nicht tut? Im Ergebnis wird Jesus dann tatsächlich gekreuzigt. Er muss sein Kreuz selber zur Hinrichtungsstätte tragen und dann hängt er dort. Und zwei andere Leute werden mit ihm gekreuzigt. Soldaten bewachen diese Hinrichtung, einige weitere Leute stehen dabei, reden, manche machen Witze über Jesus. Übrigens, seine 12 Jünger sind nicht dabei, die sind nicht unter dem Kreuz. Über Jesus steht auf einer kleinen Tafel der Grund für seine Hinrichtung. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Jesus selbst sagte am Kreuz noch einiges, aber was er am Kreuz noch sagte, wird in den Evangelien verschieden dargestellt. Bei Johannes finden sich Worte von Jesus zu seiner Mutter und zu seinem Lieblingsjünger. Bei Markus und Matthäus findet sich ein Ausruf: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas erzählt vom Gebet für Jesus für die Soldaten, die ihn kreuzigen, und auch vom Versprechen an einen der Mitgekreuzigten: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Recht bald an diesem Tag ist Jesus gestorben, was durchaus überraschend war, denn so grausam wie die Kreuzigung gewesen ist, es dauerte oft sehr lange, bis die Hingerichteten wirklich verstorben waren. Am Abend wurde Jesus deshalb sehr rasch beigesetzt, weil mit der Dämmerung der nächste Tag begann. Ein Ruhetag, ein Sabbat, an dem man solche Arbeiten eigentlich nicht tun sollte. Ein Stein wird vor die Grabkammer gerollt und mit dem Verschließen der Grabkammer endet dieser Tag. Dass es die Römer waren, die Jesus kreuzigen ließen, daran besteht kein Zweifel. Dennoch tendieren alle vier Evangelien dazu, die römischen Besatzer bei dieser Kreuzigung eher in Schutz zu nehmen. Die Römer waren vielleicht nicht die eigentlich treibenden Kräfte bei dieser Hinrichtung. Dafür war ihnen Jesus möglicherweise nicht wichtig genug, nicht gefährlich genug. Der offizielle Kreuzigungsgrund lautete zwar König der Juden, aber ob die Römer Jesus wirklich als ernste Gefahr ansahen, darf man ruhig bezweifeln. Tatsächlich spielte letztlich viel mehr eine Rolle, dass Jesus sich als Messias, als Sohn Gottes verstanden hat. Davon war schon kurz die Rede. Dieser Grund spielt in den Evangelien geschilderten Verhören vor der geistlichen Elite in Jerusalem die entscheidende Rolle. Dass ein Mensch sich als Gott darstellt, das ging nicht. Für die, die Jesus vertrauten und an ihn als Gottes Sohn glaubten, wurde dies beim Blick auf das Kreuz dann aber ebenfalls das Entscheidende. Die Kreuzigung wird zu einem Zeichen für Gottes einzigartige Liebe zu den Menschen. Gottes Sohn geht diesen Weg. Er geht ans Kreuz und in den Tod. Er selbst duldet diesen Tod. Menschliche Sünde kostet ihn das Leben. Und mehr sah man seinen Kreuzweg auch als ein Tragen der Sünde der ganzen Welt. Mehr und mehr Menschen erblickten in diesem Gang ans Kreuz eine Tat der Liebe Gottes zu uns allen. Jesus trägt unsere Schuld an sein Kreuz. Es gibt Vergebung, der Weg zu Gott ist geebnet. Jesus ist der, der uns allen Frieden mit Gott schenkt. Seitens Gottes ist also alles klar. Er hat seinen Frieden mit uns gemacht. So ist das Kreuz ein Symbol des Leidens und der Liebe und des Friedens. Ein Symbol dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und es wurde zu Recht das wichtigste Erkennungszeichen für das Christentum. Wer immer auf der Welt ein Kreuz zeichnet, trägt oder aufstellt oder pflanzt, eingraviert, macht Jesus Christus und das Herz unseres Vertrauens auf ihn sichtbar. Ohne Kreuz kein Glaube an Christus. Der Gedenktag der Kreuzigung von Jesus Christus ist der Karfreitag. Er ist Teil der sogenannten Passionszeit, also der Zeit im Kirchenjahr, in der man an die Passion Christi, an das Leiden von Jesus denkt. Diese Zeit beginnt am Aschermittwoch. Sie dauert bis zum Karsamstag, dem Tag nach der Kreuzigung. Am Karsamstag hat der verstorbene Jesus im Grab gelegen. Inklusive Aschermittwoch und Karsamstag sind das 40 Tage, wenn man die darin liegenden Sonntage alle weglässt. Diese Passionszeit wird von vielen, sogar wieder von mehr Menschen als früher, als eine Art Fastenzeit gesehen. Als eine Zeit also, in der man zum Beispiel weniger isst oder auf andere Gewohnheiten verzichtet. Manche tun das auch schlicht aus Gesundheitsgründen. Manche aber auch, um den Kreuzweg von Jesus stärker in den Blick zu nehmen. Jesus hat so viel für uns getan. Kann ich da nicht auch ein bisschen was tun, um mein Leben wenigstens für eine kurze Zeit zu verändern? Manche denken angesichts des Leidens von Jesus auch über Leid in unserer ganzen Welt viel stärker nach als sonst. Ein Sonntag in der Passionszeit ist zum Beispiel dem Gebet für verfolgte Christen in aller Welt gewidmet. Manche lesen in diesen Wochen die entsprechenden Abschnitte der Bibel genauer. In vielen Gemeinden sind Andachten, in den Gottesdiensten werden Texte über den Leidensweg von Jesus gelesen. Es ist gut, dass auch allgemein an Leid in dieser Zeit mitgedacht wird. Es ist wichtig. Vielerorts wird still gelitten und wenig darüber gesprochen. Es ist wichtig, davon zu reden. So, nun ist diese Folge aber recht lang geworden. Deswegen für heute erstmal genug. Seid ganz herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring.